Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses, ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Die heutige Sendung trägt den Titel Von dem neuerdings erhobenen universalistischen Ton in der politischen Theorie, in Anlehnung an Jacques Derridas Buch über die Apokalypse. Es wird aber nicht über Apokalypse geredet, sondern ein Gespräch werden wir führen. Mein Gast Nora Sternfeld und ich. Hallo Nora.
Hallo Hakan.
Ein Gespräch, einen philosophischen Dialog über relativ junge Theorieansätze, mit denen der alte Streit zwischen dem Universalismus und dem Partikularismus bzw. zwischen universalistischen und kulturrelativistischen Positionen überwunden werden sollen. Wie gesagt, mein Gast ist Nora Sternfeld. Sie hat Philosophie und Kunstgeschichte in Wien studiert, ist seit vielen Jahren als Kunstvermittlerin, als Kuratorin und Lehrbeauftragte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien tätig. Nora Sternfeld beteiligte sich an vielen Projekten, die an der Schnittstelle zwischen künstlerischer Intervention und politischer Theorie, politischer Aktion stehen, darunter etwa Remapping Mozart, ein Projekt der Initiative Minderheiten im Rahmen des Mozart-Jahres 2006 in Wien. Sie hat 2005 gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren von Schnittpunkt in der Reihe Ausstellungstheorie und Praxis, also das erste Buch dieser Reihe, mit dem Titel Wer spricht, herausgegeben. Ein Buch über, wie gesagt, Ausstellungstheorie, Praxis, Kunstvermittlung. Nora Sternfeld war des Weiteren Mitorganisatorin des Symposiums Der strategische Universalismus, ich glaube im vergangenen Februar in Wien. Vor allem dieses Symposium gab mir auch die Idee zu dieser Sendung. Nora, kannst du vielleicht gleich zu Beginn ein wenig über dieses Symposium erzählen? Welche Idee stand dahinter? Welche Fragen haben dich bewogen oder euch bewogen zu dieser Veranstaltung?
Ja, also zunächst danke, dass du mich eingeladen hast, und das Symposium war ja Teil einer Ausstellung in der IG Bildende Kunst, die ich gemeinsam mit Carlos Toledo und Eva Dertschei gemacht habe. Die Ausstellung hatte den Titel Nichts für uns, alles für alle, strategischer Universalismus und politische Zeichen. Die Idee zu dieser Ausstellung kam uns, weil in den letzten Jahren immer wieder auch im Kunstfeld, aber auch an dieser Schnittstelle politische Theorie, Aktivismus, konkrete Fragen nach den Möglichkeiten von Allianzenbildung aufgetaucht sind, auch Fragen danach, vor welchem Hintergrund eine solche Allianz stattfinden kann, ob diese sich immer nur aus dem Inneren der partikularen Zusammenhänge ergeben muss oder ob es da sowas geben könnte wie ein Außen, wie auch immer das definiert wäre, dass man als Horizont sehen würde für die Gemeinsamkeit, die man finden würde. Diese Fragen sind uns einfach begegnet. Also ich sage das sehr, sehr spezifisch und fast aus einer Situation, die sich aus dem Plenum ergibt, in einem politischen Zusammenhang, ist die Frage aufgetaucht. Das heißt, es war zuerst nicht unbedingt eine theoretische Frage oder eine erkenntnistheoretische Frage. Es ist eigentlich eine sehr ontische Sache, mit der wir konfrontiert waren. Wir standen vor der Frage, vor welchem Hintergrund kann eine gemeinsame Arbeit stattfinden. Es gibt da, vielleicht können wir heute auch noch drüber reden, einfach viele Probleme, die sich im Konkreten stellen. Und es wurde ja auch in den letzten Jahren immer wieder da, natürlich auch in der Theorie, vor allem in der Postkolonialtheorie, aber auch in den Cultural Studies, in der feministischen Theorie, sehr starke Kritik an universalistischen Perspektiven geübt. Und es ist auch in dem Zusammenhang dieser Begriff des strategischen Essentialismus aufgetaucht. Ein Begriff, den Spivak geprägt hat, um wieder eine Möglichkeit zu kämpfen, offen zu halten. Gerade da, wo der Essentialismus sich einfach durch die Dekonstruktion so stark in Verruf geraten ist, dass die Frage war, wie kann man sich überhaupt noch zusammenschließen, um etwas zu tun, legt sie vor, dass man das, was in Verruf geraten ist, einfach strategisch setzt. Jetzt waren wir sozusagen in der Situation, dass der Universalismus extrem in Verruf geraten war, gerade eben als Kritik von feministischer Seite, auch von postkolonialer Seite, von antirassistischer Seite, weil er immer gesehen wurde als jener Diskurs, der eben Ausschlüsse produziert, jener Diskurs, der aufoktroyiert wird von der Mitte, der sozusagen die Differenzen auslöscht und so weiter. Dass es eben ein gewaltvoller, mächtiger Diskurs sei. Und jetzt war die Frage, wenn er so in Verruf geraten ist, können wir ihn, um einfach operativ bleiben zu können, trotzdem und unter welchen Bedingungen können wir es, ihn als universalistisch setzen? Mhm. Ich betone, ich möchte noch gerne dazu sagen, dass das wirklich etwas ist, was in dieser Ausstellung von, was wir nicht gesagt hätten als reine Frage, wenn es nicht konkrete internationale Beispiele aktivistischer Positionen gäbe, die das sehr stark machen. Wie zum Beispiel die Zapatistas in Mexiko, wie zum Beispiel queere Aktivistinnen weltweit, die heute versuchen, eben solche spielerischen Formen einer kompletten Überschreitung von Identität oder auch partikularen Zuschreibungen zu machen. Aber vielleicht auch an manchen anderen Stellen. Ja, und weil sich das gestellt hat, weil wir eben auch etwas auszustellen hatten, deswegen haben wir uns die Frage gestellt. Das war der Hintergrund.
Strategischer Universalismus sozusagen als ein Versuch, den Universalismus immer noch kritisch zu betrachten, aber gleichzeitig sozusagen einen universalen Diskurs für die eigenen Belange, für die eigenen Forderungen sozusagen für sich zu beanspruchen, wenn ich das richtig verstehe. Worauf bezieht sich das Strategische? Was ist das strategisch? Du hast den Begriff unter anderem bei Paul Gilroy gefunden, aber du hast mir das erzählt einmal, dass du den Begriff sozusagen, ja, eigentlich in Anlehnung an Spivak selbst einmal sozusagen für dich, für dein Denken einmal ja, entwickelt hast quasi und dann aber bei Paul Gilroy auf denselben Begriff gestoßen bist. Und ja, also worauf bezieht sich dieses Strategische, sei es bei Gilroy, sei es bei Spivak oder sei es aber jetzt für dich in diesem Zusammenhang?
Eigentlich auf eine gewisse Unmöglichkeit, einen unmittelbaren Bezug oder einen unmittelbar positiven Bezug zum Universalismus oder eben bei Spivak zum Essentialismus zu haben. Eigentlich, dass man sagen müsste, es ist zum Glück nach der berechtigten Kritik, die eben von postkolonialer und feministischer Seite gemacht wurde, unmöglich geworden und zum Glück unmöglich geworden, sich ganz einfach, unreflektiert, unhinterfragt auf den Universalismus heute zu beziehen. Und das Strategische meint für mich eben in Anlehnung an diesen strategischen Essentialismus die Frage danach, welche Handlungsräume sich trotzdem eröffnen ließen, ohne den Begriff, also ohne hinter die Kritik zurückzugehen. Also welche Handlungsräume würden sich öffnen, wenn wir die Kritik ernst nehmen und trotzdem versuchen wollen, identitäre Abgrenzungen zu beschreiben?
Gut, da werden wir dann noch vielleicht über diesen strategischen Aspekt weiterreden. Ich würde vorschlagen, eher so gegen das Ende dieser Sendung. Vorher würde ich ganz gerne mit dir über die Begrifflichkeiten dann doch auch ein wenig plaudern, aber davor noch haben wir jetzt einmal einen kurzen Musikblock. Hey, so lost, so lost, for so long, so let me try to explain. Please let me try to explain.
Spitting venom at the system, hide within the dark because this looming opposition got me in a position hoping I'll beg them for some mercy. Before I submit, I'm going out for controversy. The revolution started way back, caught you in slumber. Devil pulled your card and got your number going under. I escaped from the raiders, submerged, unobserved within that place where gravity and destiny simply merge. In the mental, broke the fundamentals to an art form. Like dilated peoples, construct a solid platform. You're busy playing zombie, killed by television. I've learned to trust decisions made by by my premonition. Went to study history and time falsification so I could predict exact moments off revelation. God form manifested, present day has been infected by a digital plague that should get disconnected. Cause the devil got us trapped within the alpha numerical. Replace the spiritual and take away the individual. We're living in a world that's under threat from the terror. Divided we fall when we should all stand
so
together.
Let me try to explain for what I have no name. We are lost in this game for so long. We've fallen out of the frame without pardon. Lost in this digital garden. So let me try to explain for what I have no name. We are lost in this game for so long. We've fallen out of the frame without pardon. Now we're lost in this digital garden.
Fuck the system with a bullet, aim to the dome. I'm not playing with these devils, let it be known. They got my phone tapped, surveillance. They know I fight the power, but I'm striking with the vengeance within the bewitching hour. They got me on lock, I'll break their chains and set free. They're trying to control my one God destiny under the sun where the universe evolves in fractals. The Bible code, King James, took it and flipped it all backwards. Got my people captured in mental slavery. I'll reverse the situation like subatomically. Structure the Elohim, condense the ether. Close my eyes, control my third eye features. Open the chakras, you know how they do it in Buddhist temples. Real holy places, mental picture like memento. Within a physical structure of a world gone insane, I maintain, cause I'm not playing the devil's game.
So let me try to explain for what I have no name. We are lost in this digital garden.
Xavier Naidoo, Migrant Souls, The Digital Garden.
Philosophische Brocken von dem neuerdings erhobenen universalistischen Ton in der politischen Theorie heißt die Sendung. Hakan Gürses spricht mit Nora Sternfeld über den Universalismusbegriff und über einen neuen Universalismus, der zu beobachten ist. Ja, versuchen wir nun, uns vielleicht den Begriff Universalismus etwas näher anzuschauen. Nora, ich meine, obwohl diese Fragen immer so ein bisschen zu beliebig klingen, so, aber es ist vielleicht besser, da eher den persönlichen Zugang zu betonen. Was verstehst du unter dem Begriff Universalismus, wenn du ihn jetzt so verwendest in diesem Zusammenhang? Also es muss jetzt nicht unbedingt eine hundertprozentige Definition sein. Dazu führen wir vielleicht einen kleinen Dialog.
Ja, also die Frage für mich war eben, wie lässt sich eine mögliche Gemeinsamkeit, wie lässt sich ein möglicher gemeinsamer politischer Kampf oder auch wie lässt sich sowas wie ein Konzept von politischer Gleichheit formulieren, ohne dass es immer an etwas kleben würde, was eben identitär oder partikular wäre. Das war eigentlich für mich die Ausgangsfrage, vor deren Hintergrund ich auf den Universalismus als Begriff gestoßen bin und mich gefragt habe, wie der eben fruchtbar gemacht werden könnte. Ich weiß natürlich, es gibt diese lange Geschichte oder auch also im Moment sehr stark auch vielleicht emotionalisierte Geschichte einer Kritik, einer auch berechtigten Kritik am Universalismus. Gleichzeitig weiß ich auch, es gibt nicht nur eine kritische und problematische Geschichte des Universalismus, es gibt auch eine problematische Geschichte der Universalismuskritik, die seit dem 19. Jahrhundert immer wieder auch in antisemitischen Zusammenhängen und Diskursen eine Rolle gespielt hat, wo hier eben nicht nur dieser Nationalismus als universalistischer Diskurs kritisiert worden heute, sondern müsste man auch sagen, ist der Nationalismus selbst ein anti-universalistischer Diskurs gewesen und Juden und Jüdinnen wurde immer vorgeworfen, dass sie nicht dazu fähig seien, eine solche Nation zu bilden, dass sie eben universalistisch seien und daher auch nicht stark genug, um diese Idee der Nation mittragen zu können.
Mhm. Das heißt aber, der Nationalismus war sozusagen der Gegenpart von einem Universalismus. Das wurde den Jüdinnen und Juden vorgeworfen. Das heißt nicht, dass der Nationalismus selbst sozusagen ein universalistischer Diskurs war.
Stimmt, aber heute wird dem Nationalismus vorgeworfen eben, zum Beispiel auch von Etienne
Balibar, ja.
Dass es sich bei ihm um einen universalistischen Diskurs handelt, der selbst sehr stark von seinen Anfängen an mit einem universalistischen, pseudo-universalistischen Backup Ausschlüsse produziert. Mhm.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, weil ich glaube, den Universalismus kann man tatsächlich, wie viele Begriffe in der abendländischen Philosophie und Theorie, politischen Theorie, ohne den Gegenpart nicht ganz richtig kapieren, glaube ich, oder zur Gänze verstehen. In dem Fall würde ich sagen, aus dem, was du gesagt hast, filtere ich oder höre ich heraus, dass sozusagen der Gegenpart ein identitärer Diskurs ist, also der Gegenpart vom Universalismus. Das heißt, die neuen sozialen Bewegungen, die seit den 60er Jahren, spätestens seit den 70ern, in Österreich vielleicht seit den 90er Jahren, sehr stark identitätspolitische Züge getragen haben und einen identitären Diskurs geprägt haben. So kann man auch meinen, dass der Universalismus einerseits sozusagen der Gegenstand der Kritik von diesen neuen sozialen Bewegungen war. Andererseits aber wurde natürlich innerhalb dieser Bewegungen auch die Identitätspolitik stets kritisiert, also vielleicht nicht stets, aber zumindest unmittelbar nach dieser ersten Welle der identitären Politik kam auch deren Kritik sozusagen. War diese Kritik ein universalistischer Kritik da?
Ich möchte gerne auf den ersten Teil eingehen, von dem, was du gesagt hast. Tatsächlich ist es genau so, dass mit den neuen sozialen Bewegungen und auch vor dem Hintergrund einer Geschichte, die keine universale Gegenperspektive mehr angeboten hat, und auch mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, sowas wie Gegenposition oder Gegengeschichten sich zunehmend partikularisiert haben. Und wenn du eben, weil du vorhin persönlich gefragt hast, also das wäre jetzt tatsächlich die Perspektive, der sich jetzt mein Universalismusbegriff entgegenstellen würde. Vielleicht kann ich darauf noch kurz ein bisschen eingehen. Gerade im Feminismus ist es sehr stark so gekommen in den letzten Jahren, dass es plötzlich nur mehr darum ging, immer wieder in Diskussionen, dass alle ihre Sprecherinnenpositionen offenlegen. Dieses Offenlegen von Sprecherinnenpositionen erschien mir als ein schon sehr wenig nur mehr strategischer Essentialismus sozusagen. Also da war schon sehr wenig Strategisches mehr dabei, weil es so schien mir nur mehr darum ging, öffentlich zu beichten, welchen Hintergrund man hat und welches Blut in einem fließt. Und wenn ich jetzt von einem strategischen Universalismus spreche, dann wollte ich genau diesem Begriff der Sprecherinnenposition etwas entgegensetzen, indem ich setzen wollte, dass eine Position wieder heißen kann, etwas sein kann, was wir erst einnehmen müssen, wo wir nicht hineingeboren sind. Etwas sozusagen, wofür es gilt, sich zu entscheiden. Und eine Position, sozusagen sagen wir, wo du stehst im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse, würde dann nicht heißen, sag mir, was deine Eltern machen und wie arm du bist oder so.
Und das heißt, das wäre nicht wie in den neuen sozialen Bewegungen, Entschuldigung, sehr oft, eine fremdzugeschriebene Identität, die man dann meistens zunächst ablehnt, dann teilweise annimmt und daraus dann einen Kampfbegriff macht. Das hört man in letzter Zeit zum Beispiel mit den Tschuschen, Tschuschenpower etc., solche Dinge. Das hat sogar jetzt der öffentlich-rechtliche Sender übernommen. Es wird da, glaube ich, auch so etwas geben. Wie habe ich gelesen, Tschuschenpower wird eine Sendung heißen, wo dann die junge Generation der Migrantinnen und Migranten zu Wort kommen wird. Also nicht eine solche Position sozusagen, die von außen oktroyiert wird oder gewissermaßen als Reaktion auf das, sondern eine Position, die man sich ja zum Teil auch theoretisch zusammenzimmert und das nicht unbedingt mit gewissen Merkmalen zusammenhängen muss, die man selbst aufweist als Gruppe oder als Person. Also darum hast du auch vom Blut gesprochen, glaube ich. Das heißt, ich kann durchaus als Mann auch eine emanzipatorische Position gewissermaßen definieren und da für die Rechte der Frauen gemeinsam mit Frauen kämpfen sozusagen. Aber diese Position wäre eine sozusagen über die Identität hinausschießende, doch eher eine universale Position, die man einnimmt, wenn ich dich richtig verstehe.
Ganz genau, du kannst gegen Homophobie eintreten, gegen Heterosexismus, ohne dass du mehr beichten musst, mit wem du ins Bett gehst.
Mhm. Kann ich das aber nicht auch jetzt machen, eigentlich ohne jetzt in dieses große Spiel der Identitäten eintauchen zu müssen? Das heißt, oft ist es so, dass manchmal, das war sogar bei den Black Panthers so, dass sie nicht von vornherein ausgeschlossen haben, dass sozusagen auch nicht Schwarze für sie kämpfen oder mit ihnen kämpfen. Es mag sein, dass man da und dort gehört hat oder gelesen hat oder auch so in Filmen und so weiter, dass da die Weißen dann doch sozusagen eher als Kämpferinnen und Kämpfer zweiter Klasse behandelt worden sind. Kann sein, das weiß ich nicht genau. Aber das ändert nichts an der Sache, dass man trotzdem auch mit dieser identitären Politik durchaus emanzipative Politik gemeinsam gestalten kann. Solidarität ist ein alter Begriff sozusagen und stammt eigentlich unter anderem von einem Modell, das die Gesellschaft in mindestens zwei große Klassen gespalten, also in zwei große Klassen gespalten sieht und so etwas wie eine Solidarität zwischen dem Proletariat beispielsweise und den mittelständischen oder der Kleinbourgeoisie vorsieht.
Ja, also Solidarität ist ein ganz wichtiges Thema und es stimmt, dass Solidarität nicht unbedingt dasselbe ist wie Universalismus. Mhm. Vielleicht könnten wir mit dem Begriff Solidarität bestimmte Dinge durchaus auch sehr gut fassen. Wir waren gerade aber auch im Kontext neue soziale Bewegungen, wie du sagst, aber auch im antirassistischen Zusammenhängen in den letzten Jahren, auch hier berechtigterweise sehr stark konfrontiert mit einem Prozess der Selbstermächtigung, der auch zu Recht sehr stark den Paternalismusvorwurf gemacht hat, gerade bei Diskursen, die vorgeben, sich für die anderen einzusetzen, während sie das tun. Genau diese anderen eben auch zu anderen machen, zu Objekten machen, ihnen keine Subjektposition über ihre eigene Geschichte erlauben, zusprechen und so weiter. Sehr oft und sehr gerne wurde leider unter Solidarität verkauft, was eigentlich Paternalismus war. Mhm. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich sozusagen diesen Begriff der Solidarität zuerst mal nochmal auch politisch stark machen wollen würde.
Okay. Wir machen jetzt noch eine kurze Musikpause und plaudern weiter über den Universalismus.
I'm glad I've got skin, I'm glad I've got eyes, I'm glad I got hips, I'm glad I got thighs, I'm glad I'm allowed to say the things I feel. I'm glad I got hair, I'm glad I got ears, I'm glad I got lungs, I'm glad I got tears, glad that I never ever know what's real. I'm glad I got lost, I'm glad I'm confused, I'm glad I don't know what I like, I'm glad I got stoned, I'm glad I got high, I'm glad I found out I'm alright. I'm glad when the sex is not so great, I'm glad that I doubt I know what they say, I'm glad when I get my girlfriend's names confused. I'm glad I know how my life will end, I'm glad I don't have no common sense, glad the things are wrong I thought I knew. I'm glad I'm a mess, I'm glad you don't mind, I'm glad that you're there. I'm glad that I changed, I'm glad I'm not nice, I'm conversation ends. It's good when it's bad, I'm glad it's not worrying me.
Philosophische Brocken, Hakan Gürses im Gespräch mit Nora Sternfeld über den Universalismus. Jetzt haben wir uns mit dem Begriff Universalismus auseinandergesetzt, auch mit dem sozusagen Gegenpart des Begriffs Universalismus, identitäre Diskurse, partikulare Diskurse oder partikularistische Diskurse. Über den Kulturrelativismus oder Relativismus, der schon lange Zeit als der Gegenpart des Universalismus galt, das klammern wir aus, würde ich sagen, weil das ein eigenes Thema ist vielleicht noch für sich. Also konkret redet man eher, glaube ich, vom Partikularismus, Universalismus-Streit oder von einem solchen Dualismus. Dieser Dualismus ist ein relativ alter theoretischer Dualismus, geht zurück in die Antike eigentlich. Auf die Antike, es gab nicht nur verschiedene Definitionen und Selbstbeschreibungen sozusagen dieser Positionen, sondern auch zeitabhängige Trends, würde ich sagen. Das heißt, eine Position hat einmal überwogen, dann hat doch die andere Position eher die Oberhand gewonnen, nach einer bestimmten Zeit dann doch wieder die andere. Ich glaube, beobachten zu können, dass ab den 60er Jahren im Zuge der neuen sozialen Bewegungen, über die wir geredet haben, Feminismus oder verschiedene Feminismen, die Bewegung der Lesben und Schwulen, Umweltbewegungen, Minderheitenbewegungen etc., dieser Universalismus ins Wanken geraten ist. Also das ist, glaube ich, so ein historisches Ereignis, das wir beide mehr oder weniger ähnlich beobachten. Partikulare Bewegungen, kulturrelativistische Ansätze haben, glaube ich, in der Zeit die Oberhand gewonnen. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, würde ich sagen, spätestens wurde der Partikularismus, der Kulturrelativismus selbst zu einem großen Problem. Und dadurch sind, glaube ich, in den letzten Jahren vor allem, also sagen wir im letzten Jahrzehnt, sehr viele Theorieansätze entstanden, die diesem Dualismus ein Ende setzen wollen, ohne aber eine dieser vorhandenen Positionen zu wiederholen, also ohne sozusagen selbst partikularistisch zu sein oder universalistisch zu sein. Es fällt aber mir auf, dass der Versuch im Moment in die Richtung geht, den Universalismus wieder zu stärken, ihn nicht aufzugeben, aber auch nicht zu wiederholen, den bisherigen, sondern neu zu definieren. Darum würde ich von einem neuen Universalismus reden heute, in diesem Zusammenhang. Eine kleine Liste, eine beliebige eigentlich Liste wäre, man spricht, also zum Beispiel Michael Walzer hat ja davon gesprochen, von einem wiederholenden Universalismus als Vorschlag. Ernesto Laclau hat von einem Universalismus als Horizont gesprochen. Paul Gilroy, den wir erwähnt haben, eben den Begriff strategischer Universalismus geprägt. Judith Butler hat von Restaging the Universal, also auch ihr Text, gesprochen. Badiou hat ja von der singulären Universalität gesprochen. Immanuel Wallerstein oder Wallerstein hat ja vom universellen Universalismus gesprochen. Wolfgang Kersting spricht von einem nüchternen Universalismus, etc. etc. Interessant ist, dass Leute, die diesen Universalismus, den neuen vorschlagen, nicht jetzt auf der Seite der Mächtigen, der Sieger etc. stehen, sondern das ist wirklich ein Universalismus, der eher von der anderen Seite kommt, aus der anderen Ecke kommt, könnte man sagen. Also von den Theoretikerinnen und Theoretikern, die durchaus als Theoretikerinnen und Theoretiker der neuen sozialen Bewegungen galten. Also eher sozusagen aus diesen identitären, partikularistischen Gruppen. Wo siehst du die Gründe für dieses Umschlagen sozusagen der widerständischen, relativistischen Positionen in diesen neuen Universalismus?
Ich würde dir vollkommen recht geben, dass das, was du jetzt hier mit neuem Universalismus bezeichnest, alles Positionen sind, die versuchen, den Dualismus zwischen Partikularismus und Universalismus eigentlich aufzuheben. Ich denke, dass man auch sagen könnte, in dekonstruktivistischer Manier, dass sie eigentlich sagen, das ist die falsche Frage. Die Frage nach Universalismus, Partikularismus ist die falsche Frage. daher meine Antwort auf deine Frage. Ich habe den Eindruck, dass sie es daher, dass sie es so machen, dass sie sagen, also viele von ihnen sagen, es geht darum, von partikulärer Seite das Universale zu reklamieren. Mhm. Beispiel, also Laclau würde das so aufheben, dass er sagen würde, zuerst mal das, was sich hier als Universales behauptet, ist gar kein Universales. Das ist nur ein hegemonial gewordenes Partikulares. Und daher geht es darum, sich in den Kampf, um diesen umkämpften Raum dessen, was als universell gilt, einzulassen und eben dieses zu fordern. Mhm. Wenn sozusagen eine Position wie diese, wenn man sie sich genau anschaut, dann ist es ja nichts anderes als das, was eben auch davor unter Identitätspolitik gelaufen ist. Mhm. Nämlich eine Forderung, Teil eben der gleichen Rechte zu werden, die eben schon immer als von gleichen Rechten das erste Mal die Rede war, wurde damit Ungleichheit produziert, weil sie niemals für alle galten. Einerseits wurde Ungleichheit produziert, andererseits wurde natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, mit derselben Forderung den eigenen Ausschluss Gehör zu verschaffen und zu reklamieren, Teil des Ganzen zu werden. Mhm. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen als diese Position. Ich würde mir gerne die Frage stellen, wieso gibt es eigentlich in der gängigen Theorie kaum eine Position, die sich anschaut, was für eine lange Geschichte es von marginalen Kämpfen gibt, die nicht nur um ihre eigenen Rechte kämpfen. Mhm. Und da ist eben, also da habe ich das Gefühl, dass man sozusagen den Universalismus marginalen Positionen nicht zuzugestehen scheint. Ein Beispiel wäre eine Zusammenarbeit zwischen meiner Kollegin Araba Evelyn Johnston Arthur und mir. Also wir haben gemeinsam eine Ausstellung gemacht. Sie ist Sozial- und Kulturwissenschaftlerin und sie ist auch eine schwarze Aktivistin. Und wir haben eine Ausstellung gemacht, die sich sowohl mit schwarzer österreichischer Geschichte als auch mit Arisierungsgeschichte beschäftigt hat, weil unsere Ausstellung in einem Raum war, der selbst ein arisierter Raum war. Wenn jetzt meine Kollegin interviewt wurde, dann wurde sie immer nur zu Rassismus befragt oder zu schwarzen Kämpfen. Das war schon sozusagen das Höchste der Gefühle, das sie haben konnte. Wenn sie trotz allem über Antisemitismus gesprochen hat, wurden in allen diesen Interviews diese Statements rausgeschnitten. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wieso darf meine Kollegin Araba Evelyn Johnston Arthur in Österreich nicht über Antisemitismus sprechen? Warum wird ihr nicht die Möglichkeit der Solidarität zugesprochen, so wie wir geredet haben? Und ich stelle mir eben die Frage, gibt es nicht, und sogar noch in der postkolonialen und feministischen Kritik, ein bisschen eine Schlagseite, eine komische Position, die glaubt, dass immer nur, also dass Universalismus immer nur ein Herrschaftsdiskurs ist, in dem man sich hineinreklamieren muss. Mhm. Müsste man nicht viel mehr sagen, es gibt schon eine lange Geschichte seit der revolutionären, antikolonialen Kämpfe in San Domingo, Haiti, also gleichzeitig wie die Französische Revolution, also seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, wo sich befreien nicht nur geheißen hat, die eigene Gruppe zu befreien, sondern auch einen allgemeinen, eben universalen Freiheitsbegriff zu setzen oder so, oder zu besetzen oder zu verstehen. Und warum wird eben, und deshalb auch, ich habe am Anfang gesagt, die Zapatistas waren Teil unserer Ausstellung, die eben diese Forderung haben, alles für alle. Und da gibt es ganz toll diese Geschichte, wo es eine Spende gibt, von Seiten von Kommandante Marcos, also er gewinnt einen Preis und er spendet dann das Geld den italienischen Arbeitern. Mhm. Und dreht damit natürlich ganz deutlich gängige Phantasmen von Bedürftigkeit, gängige Spendenlogiken genau um. Und mir scheint es so, als würde man genau diese Position eines Universalismus marginalen politischen Positionen absprechen wollen.
Ja, nur frage ich mich, warum du in diesem Akt der Solidarität, in diesem Akt der Allianz gewissermaßen, so etwas wie einen Universalismus siehst. Weil man könnte natürlich auch sagen, der Partikularismus, oder ich gehe es anders an, zu sagen, hier wir, die Zapatistas, und drüben die italienischen Arbeiterinnen und Arbeiter bilden gemeinsam eine Front. Eigentlich gehören wir zusammen. Das heißt, dieses Wir ist etwas größer als angenommen. So wie du von der Ausstellung erzählt hast, wo du gemeinsam mit Evelyn Johnston Arthur eine Ausstellung kuratiert hast, wo es auch um ein Wir gegangen ist, innerhalb einer bestimmten anderen Form der Geschichtsschreibung. Die anderen, sozusagen, gegen die man ist, gibt es trotzdem. Das heißt, es gibt trotzdem eine Zweiteilung, es gibt trotzdem eine Wir-Identität und eine Identität der anderen hier, würde ich sagen. Also darum würde ich in diesem Zusammenhang vielleicht doch mehr von, wenn du so willst, von einer Allianz sprechen oder von Solidarität sprechen. Weil irgendwie erinnert mich das Ganze doch, wenn wir uns das so auch historisch jetzt noch einmal anschauen und das Ganze vielleicht historisch auch ein bisschen zurückspulen. Schon durchaus an die Zeit der 60er, 70er Jahre, wo der Klassendiskurs in Europa auch noch viel stärker war und sich da die ganzen anderen Differenzen neben der Klassendifferenz sozusagen hineinreklamieren mussten in die Politik, weil sie gemeint haben, das hast du vorhin auch gesagt, vielleicht weil der Universalismus gewissermaßen bestimmte andere Differenzen, die nicht die Hauptachse der Differenz oder des Kampfes bilden, nivelliert, vernachlässigt, ja zum Teil auch vielleicht unsichtbar macht. Das heißt, jetzt zu sagen, eine größere Identität als nur die Identität, was weiß ich, der schwarzen Frauen und noch dazu der schwarzen Frauen in Österreich beispielsweise, oder eine etwas größere Identität als der hier lebenden Migrantinnen und Migranten, entstanden durch eine gewisse Allianzpolitik, eine gewisse vielleicht doch globalere Sicht der Gesellschaft, erzeugt natürlich eine ja, globalere Identität, aber nicht unbedingt eine universellere, würde ich sagen.
Ich glaube, dass alle diese Begriffe, mit denen wir operieren, ihre Probleme haben und ihre Ermöglichungsmomente. Daher würde ich sie alle heute nur mehr strategisch wahrscheinlich gebrauchen. Mhm. Ich denke, dass das Problem an der Vorstellung der Allianzenbildung immer darin besteht, dass es da dass es dann geht, wenn wir ein gemeinsames Ziel zu verfolgen haben. Mhm. Oder wenn es jemanden gibt, der mit mir diese Allianz gründet. Aber ich hoffe schon, dass aber Evelyn Johnston Arthur, auch wenn sie nicht die Ausstellung mit mir macht, sich zu Wort meldet im Zusammenhang mit dem Verschweigen der Arisierungen, mit dem Antisemitismus und so weiter. Das heißt, ich glaube nicht, dass es etwas Gemeinsames geben muss, was wir jetzt direkt als Ziel verfolgen, um eine Position einnehmen zu können. Das wäre sozusagen auch ein Problem, dass ich mit gängigen, reinen Allianzenbildungsdiskursen hatte, wo ich so den Eindruck hatte, man diskutiert dann nur mehr darüber, zum Beispiel, dass es ja auch unter den Schwarzen Schwule und Lesben gibt und so weiter. Und da habe ich so das Gefühl, okay, es gibt aber auch ausschließende Identitäten. Mhm. Also die Doppelreligion, Islam, Judentum kommt jetzt nicht sehr oft vor. Und eine universalistische Position könnte sozusagen hier auch eine Solidarität ermöglichen, ohne dass es da jetzt eine Jüdin unter den Leuten, die sozusagen jetzt in der Moschee sind, gibt. Der Begriff der Solidarität, habe ich schon vorhin angesprochen, hat durchaus auch seine Probleme. Ich wollte nur ganz kurz noch, es gibt eben nochmal auf die Zapatistas zurück, dieses Zitat von Kommandante Mister, der am 9. Jahrestag des zapatistischen Aufstandes sagt, diese schlechte Regierung glaubt, dass wir indigene Völker nicht international denken, aber wir indigene Völker denken international und wir indigene Völker haben das Recht, uns Meinungen zu bilden und zu entscheiden, wie wir handeln wollen.
Ja, wir machen wieder eine Pause, Musikpause nach diesem schönen Zitat. Thank you. Hakan Gürses spricht mit Nora Sternfeld über Universalismus im Rahmen der Sendereihe Philosophische Brocken. Nora, wir haben jetzt über einen neuen Universalismus gesprochen, über einen auch strategischen Universalismus. Ist es nicht eine Gefahr, dass das Strategische, dass sozusagen dieser erste Teil des Kompositums, das Strategische mit der Zeit vielleicht etwas in Vergessenheit gerät und wir es dann mit einem ganz normalen Universalismus zu tun haben? Das heißt, gibt es nicht gewisse Gefahren, die nicht jetzt unbedingt rein theoretischer Natur sind, sondern vielleicht doch politischer, praktischer Natur sind? Welche Positionen würde ein strategischer Universalismus oder ein neuer Universalismus zulassen? Was wäre da der gemeinsame Nenner? Welche Gefahren siehst du da?
Das Strategische an diesem Kompositum verweist ja tatsächlich auf den Handlungszusammenhang. Es taucht ja in der Theorie auf, weil es darum geht, einen Raum zu öffnen, in dem Handlung möglich ist. Wenn man sich das Ganze jetzt aus diesem vom Handlungszusammenhang her anschaut, dann gibt es tatsächlich Gefahren, die sich stellen, beziehungsweise heißt hier einfach eine Form eines gemeinsamer Kämpfe zu finden, zu entwickeln, eigentlich auch sich zusammen oder auseinanderstreiten und so weiter. Also innerhalb des Handlungszusammenhangs ist das tatsächlich etwas, wo man einem ständigen Aushandlungsprozess unterliegt, der durchaus auch mit Schwierigkeiten, mit Kämpfen, auch mit Brüchen zu tun haben kann und so weiter. Die Fragen, die sich stellen, sind dann Fragen um Begriffe, sie sind Fragen um Ziele, um Feinde, um Kämpfe und so weiter. Und es gibt da schon einige Probleme. Also die Frage ist, wie nähert man sich an? Und ich glaube, eine Gefahr der Annäherung ist, das haben wir vorhin schon angesprochen, dieser Wunsch, dass man etwas Gemeinsames finden würde bei der eigenen Gruppe, das die andere Gruppe hat. Das heißt, wir können uns sozusagen, ein gemeinsamer Kampf wäre nur dann möglich, wenn es bei euch solche von uns gibt und bei uns solche von euch. Das ist, finde ich, eine faule Ausrede, weil man damit, und das ist ja auf den ersten Blick klar, von Anfang an gemeinsame Ausschlüsse sucht und produziert. Weil es geht eigentlich darum, was haben wir gemeinsam, was die anderen nicht haben. Das Zweite, was ich als Gefahr sehe und was mir sozusagen sehr naheliegend erscheint in diesem konkreten Versuch, sich gemeinsam etwas auszuhandeln, ist die Analogie. Ein Problem, das sehr oft historisch Spezifisches ausblendet und dann auch irgendwie so ganz gerne vielleicht auch mal in so eine Benetton-Multikulti-Logik verfallen kann, weil man sich einfach wünschen würde, dass meine Probleme dieselben Probleme sind wie, also oder unsere Probleme unter Anführungszeichen dieselben Probleme sind wie eure Probleme unter Anführungszeichen. Das kann dann dazu führen, dass man sich wünschen würde, dass Jüdinnen und Juden auch unbedingt für sich selber sprechen wollen müssen. Tatsächlich befindet man sich hier aber in einem anderen Problem, weil zum Antisemitismus sehr viel stärker als zum Rassismus auch die Logik des Ressentiments gehört, also die Logik eines Phantasmas, das eher von unten nach oben funktioniert und hier also der Paternalismus, wie er gemeinhin genannt wird, nicht so einfach greifen kann. Das heißt, wir können hier nicht einfach unter einer Analogie dasselbe meinen oder dasselbe wollen. Das heißt, ich sehe einfach ein riesiges Problem, wenn das passiert, weil es erstens, weil es falsche Dinge produziert, weil es auch den anderen, also die andere Erfahrung nicht ernst nimmt, weil es außerdem überhaupt nicht historisch spezifisch arbeitet und weil es dazu führen kann, was eben eine klassische dieser Gefahren der gemeinsamen Kämpfe ist, dass man anfängt so zu rangeln. Wer ist jetzt irgendwie in diesem oder jenem Unterdrückungszusammenhang der Ärmere oder der mehr das Recht hat zu sprechen und so weiter. Ich denke, dass es darum geht und daher auch strategischer Universalismus, erstens, und da finde ich einfach den Begriff des Horizonts von Laclau sehr fruchtbar, etwas an, auch in diesem umkämpften Raum an etwas zu arbeiten, was vielleicht nicht existiert, wie der Klaus sagt, was ein leerer Ort ist, aber was vielleicht außerhalb ist. Ein gemeinsamer Horizont, der sich nicht im Inneren von uns befindet, sondern ein leerer Horizont um den, was es ist, wir hier verhandeln. Und ich denke zweitens, dass es ganz wichtig ist, tatsächlich gibt es Verbindungen zwischen Unterdrückungszusammenhängen, die genau anzuschauen und spezifisch und auch historisch spezifisch anzuschauen. Mhm. Im Hinblick auf Kontinuitäten, aber auch auf Brüche. Mhm.
Ja gut, ich meine, für mich ist das, was du sagst, doch wieder einmal eigentlich eine doch stille Kritik am Universalismus, würde ich immer noch sagen. Aber ich meine, weil ich das so sehe, das Ganze im Auge zu behalten, wie mit dem Horizontbegriff jetzt von Laclau, das Ganze im Auge zu behalten, sozusagen das Allgemeine zu sehen, auch das Verbindende zu sehen, ist etwas Globales. Internationalismus war so etwas beispielsweise. Oder eben der Satz von Marx oder und Engels, wie Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Weil ihr habt ja sozusagen objektiv ähnliche Ziele und auch gewisse, aber ich schon, sagen wir, besondere, also gewisse Besonderheiten auch, die durch die Nationen oder wie auch immer Kulturen etc. gegeben sind. Ich glaube, das Wesentliche am Universalismus oder dem universalen Diskurs und dem universalistischen Denken ist, aus meiner Sicht, nicht so sehr das Ganze oder das Spezifische zu sehen, sondern sowohl das Ganze als auch das Spezifische als etwas zu betrachten, was nur dann Gültigkeit haben kann, wenn es sozusagen über das Spezifische hinaus schießt in Sachen Gültigkeit. Also eine gewisse Allgemeingültigkeit ist das, was wahrscheinlich den Universalismus ausmacht. Und weniger sozusagen das Ganze im Auge behalten oder nicht. Aber trotzdem, das, was du vorhin erzählt hast, das interessiert mich mehr jetzt als diese Definitionsunterschiede. Ist das, was du gesagt hast, dieses Problem mit der Analogie, dieses Problem mit dem, ja, wir müssen etwas Gemeinsames haben und so weiter, sind das wirklich theoretische Probleme, wenn ich jetzt so eine etwas komische Unterscheidung mache vielleicht, oder ist das nicht so eher zeitbedingt, ist das nicht eher so auch mit gewissen Trends, mit gewissen Modeerscheinungen verbunden, doch ein Zeitphänomen, dass sich gewisse neue Differenzen in die Politik hinein reklamieren und da natürlich nach diesen Analogien suchen und so weiter. Aber sobald sie dann einen gewissen Punkt erreicht haben, wo dieser Diskurs angenommen wird, akzeptiert wird, doch dann vielleicht verschwinden. Also ich weiß nicht, haben wir es wirklich mit einem theoretischen Problem zu tun? Also ist sozusagen der Universalismus die Lösung für solche Probleme?
Wenn du mich nach einem theoretischen Problem fragst, stellst du mir ja gewissermaßen eine universalistische Frage. Du stellst mir eine Frage nach Allgemeingültigkeit. Eine Frage nach sowas wie einer Geltung von Wahrheit. Mhm. Eben die auch als universelle Geltung von Wahrheit in der Philosophie sehr lange eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und eben selbst, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Verständnis des Universalismusbegriffs, nämlich eben zum erkenntnistheoretischen Verständnis, im 20. Jahrhundert sehr stark auch in Verruf geraten ist. Einer, der sich sehr stark ausgesprochen hat gegen dieses universalistische Verständnis einer Allgemeingültigkeit von Wahrheit, war Michel Foucault, indem er dem von ihm sogenannten universalen Intellektuellen ein anderes Bild gegenüberstellt, nämlich den spezifischen Intellektuellen. Das heißt, jene Position an der Schnittstelle zwischen Theorie und Aktivismus, die nicht das Prinzip einer universellen Geltung von Wahrheit vor Augen hat, sondern eine ganz konkrete politische Position innerhalb der gegebenen spezifischen Verhältnisse ein. Und in dem Sinn denke ich nicht, dass die Frage nach einem theoretischen Problem auf der einen Seite oder Konjunkturen im Aktivismus so aus meiner Perspektive haltbar bleiben würde.
Gut, wir könnten noch darüber auch weiter diskutieren, aber unsere Zeit ist langsam um. Ich danke dir vielmals, Nora, dass du mein Gast warst heute. Diese Sendung kann, wie die anderen Sendungen aus der Reihe Philosophische Brocken, nach einer bestimmten Zeit downgeloadet werden auf der Seite der Philosophischen Audiothek. Die Adresse lautet http://audiothek.philo.at. Von Nora Sternfeld gibt es einen Text, wo sie einiges von dem, was wir hier angeschnitten haben, doch detaillierter und ja, ohne Zwang sozusagen dieser meiner Fragen behandelt. Der Text heißt: Wem gehört der Universalismus? Dieser Text ist zu finden, zum Lesen zu finden, auch im Netz. Das ist in einem Webjournal veröffentlicht worden. Die Adresse ist http://translate.eipcp, also eipcp.net/transversal/0607 zu finden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.